D-Radio Wissen. Update.
Wir waren sicherlich weltweit auf diese Epidemie mit dieser Dynamik nicht vorbereitet. Umso mehr kommt es darauf an, dass wir jetzt Versäumtes nachholen.
Spät, aber hoffentlich nicht zu spät, wollen Deutschland und andere EU-Staaten in Westafrika helfen und dort die Ebola-Epidemie eindämmen. Eine zivile EU-Mission soll her, so will es Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier. Was genau diese Weißhelme, wie Steinmeier sie nennt, im Ebola-Gebiet ausrichten können und welche Maßnahmen der Westen sonst noch ergreift, klären wir im Update heute. Ich bin Stefanie Gebert.
Update.
Ein Wake-up-Call, also ein Weckruf, soll der Weltgesundheitsgipfel, der gerade in Berlin läuft, sein. Er hat Politiker und Experten versammelt. Ihre erste Erkenntnis: die westliche Welt hat das Ausmaß der Ebola-Seuche völlig unterschätzt. Besonders zu spüren ist das in den Ländern Westafrikas, die besonders viele Infizierte haben, sagt Außenminister Steinmeier.
Es drohen unter dieser Epidemie ganze Strukturen, ganze Staaten zusammenzubrechen. Jetzt werden keine Ernten eingefahren werden können. Das öffentliche Leben steht geradezu still.
Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt die Präsidentin Liberias, Ellen Johnson Sirleaf. In ihrem Land sind genau wie in Guinea und Sierra Leone besonders viele Menschen an dem Virus gestorben. Sie richtete sich am Wochenende mit einem dringenden Appell an die Welt.
Die Zeit für Diskussionen und Theorien ist jetzt vorbei. Nur eine gemeinschaftliche Hilfe wird mein Land und unsere Nachbarn vor einer neuen Tragödie schützen.
Und jetzt soll diese Hilfe her, und zwar schnell und unbürokratisch. Allerdings warnen viele Politiker auch vor hektischem Aktionismus. Es geht jetzt darum, so sagt es der Koordinator der Bundesregierung, Walter Lindner, die Hilfe richtig zu planen.
Man merkt vor Ort, es ist passiert eine Menge, aber wir müssen das wirklich jetzt aufpassen, dass wir das gut koordinieren, keine Verdopplung bekommen, dass das Geld sinnvoll eingesetzt wird.
Damit das Geld an die richtigen Stellen kommt, haben sich die EU-Außenminister heute auf einen Ebola-Koordinator für die EU geeinigt. Wer den Job übernimmt, soll in den nächsten Tagen feststehen. Allerdings braucht es für die Koordination natürlich Geld. Und deshalb wirbt die britische Regierung nochmal um Spenden. Alle EU-Staaten sollen sich beteiligen und einen Etat von 1 Milliarde Euro zusammenbekommen, sagt der britische Außenminister Philip Hammond.
Das Zeitfenster, um die Krise in den Griff zu bekommen, ist nur für kurze Zeit geöffnet. Wir müssen die unkontrollierte Ausbreitung der Krankheit stoppen. Das Geld ist dringend notwendig und würde für zusätzliche Betten und Isolierstationen ausgegeben werden.
Das ist die direkte Hilfe, aber wie sieht es in Zukunft aus? Da hat die deutsche Regierung einen Vorschlag parat, der ungewöhnlich ist. Die europäischen Staaten sollen eine Weißhelmtruppe aufbauen, ähnlich wie die UNO-Blauhelme, die Friedenssoldaten der Vereinten Nationen. Diese Weißhelmtruppe soll auf Abruf für Einsätze bereitstehen, mit einem Kontingent von Experten wie etwa Medizinern oder Pflegepersonal, erklärt Bundesaußenminister Steinmeier.
Man kann sich vorstellen, dass man gemeinsame Ausbildungsanstrengungen unternimmt oder solange noch keine ausreichenden Evakuierungsfähigkeiten zur Verfügung stehen, dass man die sich teilt und gegenseitig zur Verfügung stellt.
Nicht mehr nötig sind solche Hilfen für das westafrikanische Nigeria. Dort haben die Behörden nach dem ersten Ebola-Fall offenbar effizient gehandelt. Seit heute gilt das Land offiziell als Ebola-frei. Das gilt laut Weltgesundheitsorganisation, wenn 42 Tage lang keine Neuinfektion auftritt. Das entspricht zweimal der Inkubationszeit, also der Zeit, die vergeht, bis die Krankheit nach der Infektion ausbricht.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
In den sozialen Netzwerken ist Ebola auch heute wieder ein Thema. Viele freuen sich, dass Nigeria offiziell nicht mehr von dem Virus betroffen ist. Jory Sanglen twittert froh: Nigeria has been officially free from Ebola. Praise the Lord Almighty. Tanu Diallo 18 meint, Nigeria ist Ebola-frei. Das bedeutet, wenn richtig gehandelt wird, kann das Virus eingedämmt werden. Auf dem Weltgesundheitsgipfel in Berlin hat Außenminister Frank-Walter Steinmeier eine Weißhelmtruppe im Kampf gegen Ebola gefordert. Der Vorschlag kommt im Netz nicht so gut an. Uwe Ostertag fragt bei Facebook, das Beamtentum noch mehr aufblasen? Auf der Kommentarseite von Spiegel Online stichelt Dschungelmann: Ja, ja, der Steinmeier, der hat Ideen. Weiß der denn nicht, dass Monate bis Jahre ins Land gehen, bis nur die Helme weiß angemalt wären? Bis dahin sind viele tot und das Virus hat bestimmt Selbstmord begangen. Und Clarko findet, Steinmeier hat ja recht, wenn er hektischen Aktionismus für wenig hilfreich hält. Aber es muss etwas getan werden. Und zwar nicht erst dann, wenn die Vorschläge der Außenminister unter einen Hut gebracht worden sind, sondern am besten sofort.
Was sonst noch wichtig war?
Im Kampf um die syrische Stadt Kobani geht die Türkei einen Schritt auf die Kurden zu. Die türkische Regierung will es den Peschmerga-Kämpfern aus dem Irak erlauben, über die Türkei in die syrische Grenzstadt zu kommen. Sie können dann den Kurden dort helfen, die Stadt gegen die IS-Miliz zu verteidigen. Der türkische Außenminister sagte, man habe kein Interesse daran, dass Kobani in die Hände von Dschihadisten falle. Bisher hatte die Türkei irakischen Kurden nicht erlaubt, nach Syrien zu reisen, weil sie die syrischen Kurden eigentlich als Terrororganisation ansieht. Der Streik der Lokführer bei der Deutschen Bahn ist zu Ende und beide Seiten wollen miteinander reden. Die Bahn und die Gewerkschaft GDL riefen sich gegenseitig dazu auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Sie warfen sich aber auch gegenseitig vor, keine Kompromisse eingehen zu wollen. GDL-Chef Klaus Weselski sieht die Bahn in der Pflicht.
Wir sind momentan in einem sehr verhärteten Zustand. Hier geht es eigentlich um den einen einzigen Fakt, ist die Bahn bereit, inhaltlich über die Forderungen der GDL zu verhandeln und hier für alle Beschäftigten. Am Ende des Tages ist es auch der Arbeitgeber, der den Schlüssel in der Hand hat.
Die Gewerkschaft verlangt 5% mehr Lohn und kürzere Arbeitszeiten. Kern des Konflikts ist aber auch ein Machtkampf zwischen der GDL und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Sie streiten darum, wer für welche Mitarbeitergruppe die Verhandlungen führen darf. Wegen dieses Streits sieht sich die Bundesregierung in ihrem Vorhaben bestätigt, den Einfluss kleinerer Gewerkschaften einzudämmen. Ihre Regelung bezieht sich auf die Betriebe, in denen es mehrere Gewerkschaften gibt. Hier soll nur ein Tarifvertrag gelten, und zwar der Vertrag, der mit der Gewerkschaft ausgehandelt wurde, die die meisten Mitglieder im Unternehmen hat. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles.
Es geht auch nicht um eine Abschaffung von Gewerkschaften, sondern es geht darum, im Konfliktfall, wenn es keine Einigkeit im Betrieb gibt, wer die Mehrheit hat, wer die Tarifverhandlungen führt und abschließt, dann als Gesetzgeber dafür einen Konfliktlösungsmechanismus vorzuschlagen.
Das Gesetz zur Tarifeinheit soll im November fertig sein. Nach den Lokführern haben die Piloten der Lufthansa heute ihren Streik fortgesetzt. Ihr Arbeitskampf dauert 35 Stunden bis morgen um Mitternacht. Heute werden Kurz- und Mittelstrecken bestreikt, ab morgen früh auch Langstrecken. Besonders betroffen sind Flüge von oder nach Frankfurt am Main. Die Piloten wollen mit dem Streik erreichen, dass die Lufthansa auch weiterhin den Vorruhestand bezahlt und dass die Altersgrenze dafür nicht hochgesetzt wird. Ein entsprechendes Angebot hat es bisher aber vom Konzern noch nicht gegeben, findet Cockpit-Vorstand Markus Wahl.
Ich hoffe einfach mal, dass das Signal deutlich genug ist, damit wir wenigstens an den Verhandlungstisch konstruktiv zurückkehren, weil das ist doch das Ziel einer Tarifpartnerschaft, dass man in einem Kompromiss dann schließlich auch eine Lösung findet.
Was noch wichtig wird.
Bring back our girls. Aus dieser Forderung ist eine globale Bewegung geworden. Überall auf der Welt haben Menschen die Rückkehr der Mädchen gefordert, die im April aus einer Schule in Nigeria entführt wurden, von der Terrorgruppe Boko Haram. Morgen, so das Versprechen der Islamisten, würden sie wegen eines Friedensvertrags mit der Regierung die mehr als 200 Schülerinnen wieder freilassen. Eine erste Lösung ist im Gasstreit zwischen der Ukraine und Russland gefunden. Beide Seiten haben sich auf einen Winterpreis geeinigt, zu dem Russland Gas an die Ukraine liefert. Morgen beraten Vertreter unter Vermittlung der EU, wie es nach den kalten Monaten weitergehen soll. Die Kanzlerin bittet ab morgen zum nationalen IT-Gipfel. In Hamburg findet dieses Spitzentreffen von Politikern und Experten statt. Beraten wird unter anderem über die Themen Datenschutz im Netz und die digitale Arbeitswelt.
Und sonst in der Welt?
Die US-Regierung hat laut einem Bericht Millionen Dollar gezahlt, damit mögliche Nazi-Kriegsverbrecher das Land verlassen. Die Nachrichtenagentur AP berichtet, das Justizministerium habe dazu ein Schlupfloch im Gesetz genutzt, mit dem man den Verdächtigen einen Deal anbieten konnte. Falls die freiwillig die USA verließen, sollten sie weiterhin Sozialleistungen bekommen. Laut AP hat das den Behörden langwierige Ausweisungsverfahren erspart. Zu den Profiteuren sollen fast 40 Nazi-Verdächtige gehören, die seit Ende der 70er Jahre das Land verlassen haben, darunter Wachmänner von Vernichtungslagern. Falls sie noch leben, bekommen sie laut AP zum Teil immer noch Geld aus der US-Sozialversicherung. Das Justizministerium hat die Vorwürfe dagegen zurückgewiesen. Die Kommunistische Partei in China trifft sich, um über Rechtsstaatlichkeit zu sprechen. Die rund 200 Mitglieder des Zentralkomitees debattieren bei ihrer jährlichen Sitzung 4 Tage lang hinter verschlossenen Türen. Unter Rechtsstaatlichkeit verstehen sie aber womöglich etwas anderes als westliche Länder. Angekündigt waren zwar Reformen. Viele Chinesen beschweren sich, dass sie sich bei Konflikten nicht auf die Justiz verlassen können. Zur Debatte steht aber wohl nicht, dass sich die Partei selbst auch dem Recht unterwirft. Chinesische Juristen kritisieren schon länger, dass die Politik zu viel Einfluss auf Gerichtsurteile nimmt. Letzten Endes hat das Zentralkomitee aber ohnehin wenig Macht. Die Entscheidungen trifft Präsident Xi Jinping. Die Verfassung von Tadschikistan wird im November 20 Jahre alt. Darüber können sich auch viele Gefangene dort freuen. 10.000 von ihnen sollen nämlich zur Feier des Tages freigelassen werden. Präsident Emomali Rachmonow hat im Parlament ein entsprechendes Gesetz eingebracht, laut dem vor allem Frauen, Minderjährige und Ausländer begnadigt werden sollen. Außerdem Häftlinge, die schon 3/4 ihrer Haftzeit abgesessen haben. Schwere Straftäter haben keine Chance, bei der Amnestie freizukommen.
Wissensnachrichten.
Die Hochschulen sollen sich in Zukunft mehr Mühe geben, Studienabbrüche zu verhindern. Das geht zumindest aus einem Entwurf zum Hochschulpakt 2020 hervor, aus dem die Tageszeitung Die Welt zitiert. Tina Kiesling aus den Wissensnachrichten ist bei mir. Was steht denn genau drin in diesem Entwurf?
Also konkret sollen die Länder 10% des Geldes, was sie vom Bund für jeden einzelnen Studienplatz bekommen, für zielgerichtete Maßnahmen einsetzen. Und die Länder sollen dann auch nochmal 10% drauflegen. Die Welt rechnet das so vor, pro Jahr werden für jeden Platz 26.000 Euro kalkuliert. Das hieße dann, 2.600 Euro würden für die Maßnahmen draufgehen. Das ist natürlich auch Geld, das an anderer Stelle dann möglicherweise fehlt.
Jetzt hast du so sehr betont, die zielgerichteten Maßnahmen. Was versteht man darunter?
Weiß man nicht. In dem Entwurf steht dazu nichts Konkretes. Das bleibt den Hochschulen möglicherweise wohl selbst überlassen. Neu ist, dass sich die Unis und FHs überhaupt darüber Gedanken machen müssen.
Jetzt fragt man sich ja sowieso bei dem Thema als erstes, wie hoch ist denn überhaupt die Abbrecherquote?
Dazu gibt es keine absoluten Zahlen, das kann man nur an konkreten Jahrgängen festmachen. Also zum Beispiel im Jahr 2008 haben 33% der Bachelorstudenten an der Uni und 23% an den FHs abgebrochen. Das Ding ist, die Gründe sind ganz unterschiedlich. Also einmal sind viele am Anfang überfordert, viele haben dann doch keine Lust mehr auf das Studium, was sie angefangen haben, und oft sind auch finanzielle Gründe für einen Studienabbruch verantwortlich.
Ja, wenn das jetzt so viele unterschiedliche Gründe sind. Helfen da einzelne Maßnahmen?
Nicht wirklich. Als Hochschule kann man ja nicht unbedingt was für die finanzielle Situation der Studenten oder dafür, mit welchen Skills die aus der Schule kommen. Aber es ist auch nicht so, dass man dann nichts tun könnte, sagt Dr. Ulrich Häublein vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung.
Die Frage ist, wie gelingt es den Hochschulen, zu Studienbeginn die Studienanfänger auf ein Niveau zu führen, dass das Weiterstudium, ein erfolgreiches Weiterstudieren ihnen möglich ist. Ich verweise nur auf das Programm Studium der individuellen Geschwindigkeit, das in Baden-Württemberg läuft, wo es darum geht, die Studienanfänger in unterschiedliche Gruppen einzuteilen und sie dann auch auf unterschiedlichen Wegen, zum Beispiel durch ein längeres Studium, zu einem erfolgreichen Weiterstudieren zu führen.
Ob die Unis und FHs wirklich auf solche Maßnahmen festgelegt werden, das ist noch nicht klar. Bislang ist es ja nur ein Entwurf.
Und ihr wart ja heute auch ein bisschen esoterisch in den Wissensnachrichten. Zumindest ging es um eine Studie, in der drin steht, dass der Monat unserer Geburt auch unser Temperament festlegt.
Aber das ganz ohne Horoskope-Zauber. Da wurden nämlich 366 Studenten einem standardisierten Persönlichkeitstest unterzogen, dem sogenannten TEMS-A. Dann konnte man die Probanden charakterisieren, und zwar welches Temperament sie haben, und dann auch schauen, ob es denn signifikante Gemeinsamkeiten gibt, je nachdem, in welchem Monat die geboren wurden.
Und? Gibt's die?
Ja, gibt's. Zum Beispiel Menschen, die im Sommer geboren wurden, haben häufiger ein schwankendes Temperament. Frühlingskinder sind die ausgeglichensten und am besten gelaunten. Winterkinder sind ruhiger und weniger reizbar. Herbstkinder sind von allem etwas.
Und woher soll das jetzt kommen? Also gibt es da eine Begründung für?
Eine richtig gute Erklärung haben die ungarischen Wissenschaftler da auch nicht. Jetzt suchen sie nach möglichen Erklärungen. Bis dahin wäre ich auch vorsichtig, was große Ansagen nach so einer Studie anbelangt.
Und dann gab es ja heute noch die Auflösung, warum auf den Nordseeinseln Helgoland, Sylt und Amrum jetzt in den letzten Tagen insgesamt 350 Seehunde gestorben sind.
Genau, das mysteriöse Seehundesterben ist aufgeklärt. Die Tiere sind an einer Lungenentzündung gestorben. Das haben Fachleute der Tierärztlichen Hochschule Hannover bestätigt. Demnach grassiert gerade eine Grippewelle unter den Seehunden. Das sei wohl aber ein natürlicher Vorgang und werde den Bestand nicht gefährden. Das hatten die Mediziner nämlich zu Anfang befürchtet.
Vielen Dank, Tina Kiesling aus der Wissensnachrichtenredaktion.
Wetter.
Der Tag geht an den meisten Orten in Deutschland zu Ende, wie er angefangen hat, nämlich ziemlich grau. Zum Teil regnet es oder gewittert es auch, das Ganze bei maximal 15 bis 23 Grad. Morgen kommen von Nordwesten dichte Wolken und bringen Regen und Gewitter mit. Dann kann es auch Sturmböen geben. Es wird zwischen 13 und 20 Grad warm. Und auch die nächsten Tage bringen dicke Wolken und Regen mit sich.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.